John Tierney und Roy Baumeister. Die Macht des Schlechten. Nicht mehr schwarz sehen und gut leben. Gelesen von Elmar Börger und Vlad Kiriak.
Stell dir vor, du bekommst auf der Arbeit Feedback. Die Kritik ist wohlwollend und konstruktiv und zwischen all dem Lob finden sich nur zwei negative Anmerkungen. Trotzdem bist du augenblicklich niedergeschlagen und frustriert. Aber warum? Wieso hängen sich die meisten von uns so sehr an den negativen Dingen auf? Diese Blinks erklären anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse, warum das Schlechte oft so viel schwerer ins Gewicht fällt als das Gute. Sie beschreiben, warum uns das Negative in sämtlichen Lebenslagen stärker beeindruckt, von der Liebe und Kindererziehung über die Medien bis zur Arbeit. Sie zeigen aber auch, wie du dieses Wissen nutzt, um den Blick auf das Positive zu lenken.
Blink Nummer 1. Das Gewicht der Negativität.
Nehmen wir an, du lebst in einer festen Beziehung. Und wie die meisten Liebesbeziehungen ist sie nicht perfekt. In manchen Phasen seid ihr harmonisch, unbeschwert und leidenschaftlich. Aber in anderen Phasen seid ihr distanziert, auf Krawall gebürstet und kühl. Das Auf und Ab ist kräftezehrend und du fragst dich, wie es um eure Beziehung steht. Also in welchem Verhältnis dürfen diese Phasen stehen? Co-Autor Roy Baumeister stellte sich diese Frage in jungen Jahren selbst. Um eine besonnene Entscheidung zu treffen, beschloss er, Protokoll zu führen. Also notierte er, welche Tage gut, schlecht oder irgendwas dazwischen waren. Und ein paar Monate später war das Muster erkennbar. Die guten Tage überwogen die schlechten im Verhältnis von 2:1. Als er diese Zahlen vor sich hatte, stand Baumeisters Entscheidung fest. Er trennte sich. Jetzt denkst du womöglich, warum das denn, wenn es doch unterm Strich mehr gute als schlechte Tage waren? Aber die Statistiken sprechen eine andere Sprache. Die meisten Menschen würden eine Beziehung beenden, die 2/3 der Zeit angenehm ist und die restliche Zeit über aufreibend und anstrengend. Oder, um es mit der Sozialpsychologie zu sagen, für die meisten ist das Verhältnis 2:1 keine zufriedenstellende Positivity Ratio. Der Begriff steht für das Verhältnis zwischen beliebigen positiven und negativen Ereignissen. Und zahlreichen Studien zufolge muss diese Rate hoch sein, damit wir etwas insgesamt positiv bewerten. Oder anders ausgedrückt, es braucht deutlich mehr positive als negative Ereignisse, damit wir zufrieden sind. Veranschaulichen wir das an der berühmten Studie des Psychologen John Gottman aus dem Jahr 2002. Dieser bat verheiratete Paare, ihre täglichen Interaktionen positiv oder negativ zu bewerten. Dabei fand er zweierlei heraus. Erstens, wenn sich das Gute und das Schlechte die Waage hielten, trennten sich die Paare in der Regel. Und zweitens, die glücklichsten Paare notierten mindestens 5 positive Erlebnisse für jede negative Interaktion. Dieses Verhältnis von 5:1 wird daher auch als Gottman-Ratio bezeichnet. Und es funktioniert erstaunlich gut als Zufriedenheitsstandard für Liebesbeziehungen und zahlreiche andere Lebensbereiche. Nehmen wir an, du willst dich verändern. Du hast dir vorgenommen, täglich Yoga zu machen oder den Nachtisch nach dem Abendessen wegzulassen. Dann empfiehlt Baumeister eine Positivity Ratio von 4:1. Mach dich also nicht verrückt, wenn du einmal schwach wirst. Versuch stattdessen lieber, die nächsten 4 Tage konsequent zu bleiben. Das Verhältnis 4:1 hat diverse Vorteile. Es hilft dir, deinen Erfolg anhand präziser Kriterien zu messen. Und es bewahrt dich davor, dich von einzelnen Ausrutschern entmutigen zu lassen.
Das bedeutet, dass negative Erfahrungen deutlich schwerer ins Gewicht fallen als positive. Es braucht also deutlich mehr Gutes, um das Schlechte auszugleichen.
Soweit, so positiv. Aber wie schaffst du es, deine Positivity Ratio zu steigern? Dazu mehr im nächsten Blink.
Blink Nummer 2. Lieber weniger vom Schlechten als mehr vom Guten.
Welche Eigenschaften machen dich für potenzielle Partner interessant? Dein Einfühlungsvermögen, dein Humor oder dein stilsicherer Geschmack? Wenn du für dich selbst werben müsstest, würdest du vermutlich genau solche positiven Eigenschaften aufzählen und es würde sogar funktionieren, allerdings nicht lange. Wenn du eine langfristige Beziehung anstrebst, empfehlen dir Sozialpsychologen einen anderen Ansatz. Der lautet in etwa so: Prahle nicht mit deinen Stärken, prahle damit, wie wenig Schwächen du hast. Wir haben im ersten Blick gesehen, dass eine Beziehung eine hohe Positivity Ratio braucht, um möglichst lang zu halten. Nun könntest du denken, aha, solange wir also genügend positive Erfahrungen aneinanderreihen, bleiben wir auf immer und ewig glücklich. Aber der wahre Trick besteht darin, die negativen Dinge einzudämmen. Denn es ist doch so, die meisten Beziehungen beginnen mit einer Sturmflut positiver Gefühle. Aber dieses Anfangshoch flaut irgendwann unvermeidlich ab und die negativen Dinge verhalten sich genau umgekehrt. Die schlechten Eigenschaften beider Partner neigen dazu, sich im Laufe der Zeit zu verstärken. Das zeigten auch Studien der Psychologin Geraldine Downey, die viele Paare über längere Zeit untersuchte. Wenn einer der Partner bereits früh unsicher, eifersüchtig oder kontrollierend war, verstärkten sich diese Muster allmählich. Dazu kam, dass diese Tendenzen den jeweils anderen Partner dazu brachten, abwehrend oder ängstlich zu reagieren. Das bedeutet, ein negatives Muster produziert weitere negative Muster. Und dies gilt auch für viele andere Lebensbereiche wie Eltern-Kind-Beziehungen. Eine bahnbrechende Studie der University of Yale bestätigte zunächst den Verdacht, dass Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt oder gar misshandelt werden, später zu unglücklichen Erwachsenen werden. Überraschend war aber, dass übermäßige elterliche Fürsorge keine überdurchschnittlich glücklichen oder erfolgreichen Kinder hervorbrachte. Es ist also auch in der Kindererziehung wichtiger, die negativen Einflüsse einzudämmen, als krampfhaft positive Faktoren anzuhäufen. Daraus leitet sich ein nützliches Prinzip für dein Privatleben ab. Du musst nicht immer perfekt sein. Versuche stattdessen einfach, gut genug zu sein. Es geht weniger darum, überall die Erwartungen zu übertreffen, als darum, das Wesentliche zu erreichen. Du wirst merken, dass die Leute besser damit umgehen können, wenn du ausgeglichen und zuverlässig bist, als wenn du dich pausenlos zwischen dramatischen Höhen und Tiefen aufreibst.
Das heißt, auf lange Sicht ist es wichtiger, das Schlechte einzudämmen, als das Gute zu verstärken.
Sei also milde mit dir selbst und mit anderen. Versteife dich nicht auf die Makel deines Partners, deiner Freunde oder deiner Mitarbeiter. Setze ihre Versäumnisse in Relation. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auf jeden ihrer Fehler 4 gute Taten kommen.
Blink Nummer 3: Die Klaustrophobie eines Weltraumspringers.
Stell dir folgendes Szenario vor. Du stehst auf einem kleinen Trittbrett 40 Kilometer über der kalifornischen Mojave-Wüste. Das ist so weit oben in der Atmosphäre, dass du sogar einen luftdichten Raumanzug tragen musst. Du weißt, dass du dich gleich nach vorne lehnen und springen wirst und dass du dabei mit über 1200 km/h in die Tiefe stürzt. Der kleinste Fehler würde dich also das Leben kosten. Was geht dir durch den Kopf? Wovor hast du Angst? Wenn du Fearless Felix Baumgartner bist, der Mann, der den todesmutigen Rekordsprung wirklich wagte, sorgst du dich nicht um die Höhe? Du denkst an den Anzug und den Helm. Denn jetzt kommt's. Baumgartner ist zwar Basejumper, Extremsportler und Draufgänger vor dem Herrn, aber nebenbei auch klaustrophobisch. Darum musste er vor seinem spektakulären Stratosphärensprung erst einmal seine vergleichsweise banale Angst in den Griff kriegen. Wir Menschen sind so beschaffen, dass wir negative Dinge wie Angst, Panik und Schmerz fühlen. Diese oft unerwünschten Emotionen haben wesentlich zum Überleben unserer Spezies beigetragen. Die Angst brachte uns auf die Hut vor Raubtieren. Die Panik mobilisierte Kraftreserven bei akuten Bedrohungen und der Schmerz lehrte uns, welche Handlungen wir besser vermeiden sollten. Nun hat sich die Welt in so kurzer Zeit so sehr verändert, dass die Evolution nicht Schritt hält. Unser modernes Leben ist weitaus weniger gefährlich, aber die Hirnareale hinter unseren negativen Gefühlen sind so sensibel wie eh und je. Die Basalganglien warnen uns vor Bedrohungen und die Amygdala befeuert unsere Ängste. Das ist nach wie vor nützlich, aber in vielen Fällen reagieren wir heute völlig über. Auch Phobien wie Baumgartners Angst vor der Enge seines Schutzanzugs zeigen das. Baumgartners Panik wurde völlig automatisch getriggert. Schon wenn er sich den Helm aufsetzte, schoss sein Puls in die Höhe, obwohl er rational wusste, dass der Helm sein Überleben sicherte. Doch es gibt eine gute Nachricht. Wir können nämlich lernen, solche negativen Gefühle zu kontrollieren. Die kognitive Verhaltenstherapie, kurz KVT, vermittelt verschiedene Techniken, um irrationale Gefühle zu bändigen. Dazu gehört der Ansatz, Ängste zu verbalisieren, bevor sie überhand nehmen. Hilfreich sind außerdem Atemtechniken gegen Panikattacken und positive Mantras zur Stärkung positiver Denkmuster. Diese Techniken mögen einfach klingen, aber sie wirken. Die KVT half auch dem sonst so furchtlosen Felix Baumgartner, seine Furcht vor Helm und Anzug zu überwinden. Gemeinsam mit einem Psychologen konnte er seine Angstreflexe erkennen und sukzessive kontrollieren.
Baumgartners Beispiel beweist, dass wir lernen können, negative Gefühle zu bändigen.
Nach ein paar Monaten konnte Baumgartner Helm und Anzug anziehen, ohne in Panik zu verfallen. Danach war der Sprung aus der Stratosphäre ein Kinderspiel.
Blink Nummer 4. Ein Crashkurs im Kritisieren.
Wir reisen zurück in die Vereinigten Staaten der 1980er Jahre. US-Präsident Ronald Reagan befand sich auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Er besuchte New York City, wo er von Oberbürgermeister Ed Koch und Heerscharen jubelnder Bürger begrüßt wurde. Doch während sie durch die Straßenschluchten der Metropole fuhren, bemerkte Koch, dass der Präsident in Rage war. Was war passiert? Reagan hatte etwas gesehen, das ihn nicht mehr losließ. Ein Mann hatte ihm den Stinkefinger gezeigt. Es war verrückt. Reagan war von der frenetischen Begeisterung tausender Menschen umgeben, aber dieser eine Mann brachte ihn aus der Fassung. Reagans Beispiel zeigt, wie schwer es sein kann, negatives Feedback zu ertragen. Eine einzelne, respektlose Geste und ein paar kritische Worte fallen oft schwerer ins Gewicht als haufenweise blumiges Lob. Aber was lernen wir daraus? Naja, zum Beispiel, dass wir versuchen können, andere so konstruktiv wie möglich zu kritisieren. Du hast vermutlich schon vom sogenannten Sandwich-Feedback gehört, also der Strategie, den unangenehmen Teil der Kritik wie Brotbelag zwischen zwei Scheiben Lob zu packen. Das soll das negative Feedback verdaulicher machen. Allerdings ergab eine Studie des klinischen Psychologen Kenneth Cairns, dass das nicht immer klappt. Cairns konfrontierte seine studentischen Probanden mit einer Liste willkürlicher Adjektive, die angeblich deren Persönlichkeiten beschrieben. Diese bestand zum Großteil aus positiven Attributen und enthielt nur im Mittelteil ein paar negative Eigenschaften. Doch hinterher konnten sich die Studierenden nur an die negativen Worte klar erinnern. Die spärliche Kritik reichte aus, um die Probanden zu verärgern und zu verunsichern. Und trotzdem, manchmal ist unangenehmes Feedback notwendig. Wer lernen und wachsen will, braucht aufrichtige und schnörkellose Rückmeldung. Vielleicht können wir uns hier eine Scheibe von den Medizinern abschneiden. Für sie ist Aufrichtigkeit nämlich verpflichtend. Sie müssen ihren Patienten die Wahrheit mitteilen, egal wie unangenehm sie ausfällt. Und wie machen sie das? Erfahrene Ärztinnen versuchen, die Menschen in den Prozess einzubeziehen. Sie stellen den Patienten Fragen, statt ihnen die schlechten Nachrichten unvermittelt vor den Latz zu knallen. Was ist Ihr Gefühl? Wie schätzen Sie Ihre Entwicklung ein? Und später erkundigen Sie sich, verstehen Sie, was das bedeutet? Können Sie etwas mit dieser Information anfangen? Diese Fragen geben den Patienten das Gefühl, dem Feedback nicht gänzlich ausgeliefert zu sein, sondern ein Stück weit die Kontrolle über ihren Zustand zu bewahren. Übertrage diesen Ansatz auf dein eigenes Leben. Egal, ob du einen Arbeitskollegen oder deine Partnerin kritisierst. Gestalte das Gespräch nicht als Einbahnstraße, sondern als konstruktiven Austausch mit zwei Verkehrsrichtungen. Das führt garantiert zu besseren Ergebnissen.
Daraus lernen wir, dass Kritik ein mächtiges Instrument ist, wenn du sie richtig einsetzt.
Jedoch führt manchmal selbst die konstruktivste Kritik zu keiner Veränderung. Aber warum? Im nächsten Blink beschäftigen wir uns damit, wie sehr uns positive und negative Reize motivieren.
Blink Nummer 5. Zuckerbrot oder Peitsche?
In den 1740er Jahren steckte die Massachusetts Bay Colony in der Krise. Die einst devoten Puritaner der neuenglischen Kolonie waren neuerdings weniger fromm unterwegs. Statt zu beten und keusch zu sein, frönten sie Trinkgelagen und vorehelichem Beischlaf. Die Kneipen waren voll und die Kirchen leer. Doch die Prediger George Whitefield und Jonathan Edwards kannten die Lösung für das Problem. Sie versuchten gar nicht erst, die Abtrünnigen durch schöne Geschichten von der Liebe Gottes zu bekehren. Nein, sie pilgerten mit donnernden Predigten von einem wütenden und rachsüchtigen Allmächtigen durchs Land. Ihre Botschaft war klar: Reißt euch zusammen oder schmort für immer in der Hölle! Und das fruchtete. Die Leute strömten in Scharen zurück auf die Kirchenbänke und die Gemeinden verzeichneten Rekordzuwächse. Das bringt uns zu einer der ältesten Grundsatzfragen. Was motiviert Menschen stärker, ihr Verhalten zu ändern? Belohnung oder Bestrafung? Zuckerbrot oder Peitsche? Tja, wie sich herausstellt, ist die Peitsche meist wirklich effektiver. Auch die Ergebnisse aus Jahrzehnten Sozialforschung zeigen, dass Menschen stärker bemüht sind, negative Ergebnisse zu vermeiden, als positive Ziele zu erreichen. Das belegte ebenso das folgende Experiment des Roten Kreuzes. Die Organisation verschickte tausende Blutspendenaufrufe, variierte dabei aber zwischen zwei Formulierungen. Die eine Hälfte der Briefe versprach, jede Blutspende würde ein Leben retten. Die andere Hälfte mahnte, jede Blutspende würde einen Menschen vor dem Tod bewahren. Und siehe da, die negative Botschaft steigerte die Spendenbereitschaft um satte 60%. Ein ähnliches Muster greift in der Pädagogik. Eine 2012 von Roland Fryer durchgeführte Studie bot Lehrpersonen zwei verschiedene Anreize. Die eine Gruppe erhielt das Versprechen auf eine üppige Belohnung, wenn ihre Schüler bestimmte Lernziele erreichten. Die andere Gruppe bekam das Geld sofort, aber unter Vorbehalt. Die Lehrer würden das Geld zurückzahlen müssen, wenn die Schüler ihre Lernziele nicht erreichten. Und nun rate mal, welche Schüler am Jahresende besser abschnitten. In all diesen Beispielen war es der dunkle Schatten der Strafe, der die Menschen motivierte. Aber Vorsicht! Das heißt nicht, dass Drohungen immer die beste Lösung sind. Jedes Anreizsystem sollte den Menschen die realistische Chance lassen, sich zu ändern und der Strafe zu entkommen.
So traurig es ist, negative Anreize motivieren stärker als positive Anreize.
Doch wenn die Strafe unausweichlich ist, verpufft der Anreiz. Denken wir nur an die ketzerischen Puritaner. Wenn man am Ende ohnehin in der Hölle schmort, warum sollte man dann nicht vorher noch ein bisschen Spaß haben?
Blink Nummer 6. Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb.
Hattest du schon mal eine Arbeit, die dich unglücklich gemacht hat? Bei der deine Stimmung in den Keller fiel, sobald du ins Büro kamst? Die Psychologin Eliza Byington hatte einst genau so einen Job. Die Atmosphäre am Arbeitsplatz war drückend und angespannt. Es gab so gut wie überhaupt keine soziale Interaktion. Doch dann geschah etwas. Der miesepetrigste Kollege arbeitete ab sofort von zu Hause. Und von da an änderte sich alles. Auf einmal kam Leben in die Bude. Die Leute trafen sich im Pausenraum und schwatzten auf den Fluren. Andere brachten Snacks zum Teilen mit oder trafen sich auf ein Feierabendbier in der Bar. Der Ort war nicht wiederzuerkennen. Wie lässt sich so etwas erklären? Ein altes Sprichwort lautet: Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Das klingt nach einem abgedroschenen Klischee, aber die Sozialwissenschaften geben ihm immer wieder recht. Die Stimmung und das Verhalten der Menschen um uns herum beeinflussen unser Denken und Handeln. Auch Mediziner wissen, dass Patienten mit stabilem sozialen Umfeld in der Regel schneller genesen. Der enge Kontakt zu Freunden und Verwandten ist einer der wichtigsten Faktoren für die Reduzierung von emotionalem Stress. Diese positive Wirkung nennt man soziale Unterstützung. Sie funktioniert aber nur, wenn die Beziehungen positiver Natur sind. Denn es gibt auch die genau gegenteilige Dynamik. Wer von negativen Menschen umgeben ist, die zum Beispiel pessimistisch, unsensibel oder rundheraus gemein sind, kommt tatsächlich langsamer auf die Beine. Diese Wirkung wird dann als soziale Unterminierung bezeichnet. Die Folgen der sozialen Unterminierung können gravierend sein, und zwar besonders am Arbeitsplatz. Im Rahmen ihrer Studie von 2002 verwendete die Autorengruppe rund um Michelle Duffy einen Persönlichkeitstest, um emotional instabile Mitarbeiter zu identifizieren. Anschließend beobachteten sie die Teams bei kollaborativer Gruppenarbeit. Dabei zeigte sich, dass Gruppen mit einer einzigen instabilen Person genauso schlecht abschnitten wie solche, die ausschließlich aus emotional instabilen Personen bestanden. Ausgehend von diesen Ergebnissen unterschied der Psychologe Terence Mitchell drei verschiedene Typen von faulen Äpfeln. Da wäre zuerst der Idiot, der ständig schikaniert und sabotiert. Dann gibt es den Slacker, den wir auf Deutsch wohl Leistungsverweigerer nennen würden. Er hat immer eine Ausrede parat, um Verantwortung zu meiden. Und dann findet man noch den Downer, der mit seiner ewig schlechten Laune selbst die fröhlichsten Kollegen runterzieht. Egal mit welch faulem Apfel du es im Job zu tun hast, es gibt Strategien, um seinen Einfluss einzudämmen. Die effektivste Methode ist die möglichst frühzeitige Intervention. Wenn du irgendwie kannst, ersticke die negative Dynamik im Keim. Sprich den Mitarbeiter auf sein Verhalten an. Oder aber du veränderst den Kontext. Liegt es in deiner Macht, dann versuch dem faulen Apfel eine andere Aufgabe zu geben oder ihn räumlich zu isolieren. Das klingt jetzt fies, aber es wird die Stimmung und Leistungsfähigkeit im gesamten Team verbessern.
Es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Negativität ist ansteckend.
Je schneller eine Chefin also die faulen Äpfel findet, desto besser. Vor allem, wenn ihre Mitarbeiter direkt mit den Kunden im Kontakt stehen. Denn ein schlechter Kundenservice führt heute schneller denn je zu negativen Rezensionen. Und welche Macht die entfalten können, untersuchen wir im nächsten Blink.
Blink Nummer 7. Schlechte Presse ist schlechte Presse.
Das Casablanca Hotel ist nicht das schickste Hotel in New York City. Es ist gepflegt und gut gelegen, aber kein Luxus-Glasturm mit atemberaubender Aussicht auf den Central Park. Aber wer das Hotel bei TripAdvisor sucht, bekommt einen völlig anderen Eindruck. Hier erhält das Casablanca bei Tausenden von Bewertungen nahezu immer volle 5 Sterne. Davon braucht es aber auch jeden Einzelnen, denn der verhältnismäßig kleine Betrieb konkurriert mit Hunderten von Hotels in Manhattan. Sprich, wenn die Positivity Ratio des Casablanca nachlässt, finden Touristen im Handumdrehen eine Alternative. Also, wie wichtig sind gute Online-Bewertungen? Die Antwort ist einfach: extrem wichtig. Studien zufolge konsultieren die meisten Menschen Online-Rezensionen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Und nicht nur das. Negative Rezensionen fallen besonders stark ins Gewicht. Um das zu überprüfen, zeigten Forscher den Versuchsteilnehmern Bewertungen eines Bauprojekts für Neubauwohnungen. Die eine Hälfte war positiv, die andere negativ. Und jedes Mal hielten die potenziellen Käufer die negativen Rezensionen für zutreffender und glaubwürdiger. Der US-Buchhändler Barnes & Noble kam 2017 bei einer Studie zu ähnlichen Ergebnissen. Negative Buchkritiken schmälerten die Buchverkäufe stärker, als sie durch positive Bewertungen gesteigert wurden. Wenn das so ist, wie kann ein Unternehmen dann negatives Online-Feedback vermeiden? Adele Gutman ist Expertin für Online-Reputationsmanagement und hat Antworten. Ihre Ratschläge helfen Unternehmen rund um den Globus bei der Jagd nach Bestnoten, unter anderem auch dem Casablanca. Eine Strategie besteht darin, möglichst realistische Erwartungen zu schüren. Wenn Kunden genau wissen, wofür sie zahlen, sind sie später auch nicht enttäuscht. So zeigt das Casablanca auf seiner Website realistische und detaillierte Fotos von seinen Zimmern. Dazu gehört, dass der Betrieb offen mit möglichen Nachteilen umgeht. Die Website informiert ehrlich darüber, dass bestimmte Zimmer weniger Licht oder mehr Straßenlärm abbekommen. Auch so lassen sich unangenehme Überraschungen vermeiden. Eine weitere wirksame Strategie ist die Peak-End-Regel. Sie besagt, dass uns das Ende einer bestimmten Erfahrung stärker beeindruckt als der Anfang oder die Mitte. Das Casablanca beherzigt auch dieses Wissen, indem es die Abreise so angenehm wie möglich gestaltet. Die Gäste bekommen zum Beispiel keine unerwartete Zusatzrechnung, dafür aber eine anschließende E-Mail mit ein paar netten Dankesworten. Darum denken die meisten später positiv an den Aufenthalt zurück.
Wir halten also fest, dass es für Unternehmen wichtig ist, negative Online-Rezensionen zu vermeiden.
Ach übrigens, wenn das Casablanca doch einmal schlechte Kritik bekommt, schreiben die Mitarbeiter trotzdem höflich und freundlich zurück. Warum? Das erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 8. Das Pollyanna-Prinzip.
Das amerikanische Kinderbuch Pollyanna von 1913 ist mittlerweile ein absoluter Klassiker. Die gleichnamige Protagonistin ist ein kleines und unerschütterlich optimistisches Mädchen, das allem etwas Gutes abgewinnen kann. Kein Spielzeug zu Weihnachten? Kein Ding. Brot und Wasser zum Abendessen? Köstlich. Pollyanna mag eine fiktive Figur sein und naiv daherkommen, aber ihre Lebenseinstellung ist realistisch. Die grundlegend optimistische Grundeinstellung des Menschen wird heute tatsächlich oft als Pollyanna-Prinzip bezeichnet. Und es gibt unzählige wissenschaftliche Beweise dafür, dass wir uns wirklich von Natur aus auf das Positive konzentrieren. In den 1930er Jahren untersuchten Forscher tausende Bücher und fanden heraus, dass positive Wörter wie Liebe und Süß 15-mal häufiger verwendet wurden als negative Wörter wie Hass oder Sauer. Das ist eine Positivity Ratio von 15:1. Und eine Studie an der Universität in Vermont zu Songtexten, Zeitungsartikeln und Tweets kam 2012 zu einem ähnlichen Ergebnis. Es scheint also, als wären wir Menschen fest entschlossen, das Gute in der Welt zu sehen. Wir fühlen uns von Natur aus zu positiven Menschen hingezogen. Stell dir mal zwei Gesichter vor, das eine neutral und das andere lächelnd. Und jetzt rate, welches der beiden in Studien positiver bewertet wird. Ganz recht. Probanden schätzen lächelnde Menschen durchgehend attraktiver, gesünder und großzügiger ein. Ein ähnlicher Effekt lässt sich in den sozialen Medien feststellen. Negative Posts generieren zwar kurzfristig mehr Aufmerksamkeit, aber positive Posts erhalten letztlich die meisten Likes. Der Ursprung des Pollyanna-Prinzips liegt im menschlichen Gehirn. Selbst unser Gedächtnis ist voreingenommen. Wir neigen dazu, die schönen Dinge genauer und klarer zu erinnern als unangenehme Erlebnisse. Man bezeichnet dieses Phänomen auch als Fading Effect Bias. Es lässt sich in sämtlichen Lebensbereichen beobachten. Glücksspieler erinnern sich für immer an den Gewinn des Jackpots. Sportfans schwelgen in Erinnerungen an Turniersiege. Und Eltern erinnern sich an die unbestechliche Freude ihrer Kinder, statt daran, wie sie monatelang um 3 Uhr morgens Windeln gewechselt haben. Im englischen Sprachgebrauch gilt Pollyanna heute manchmal als Beleidigung für vermeintlich naive Tagträumer. Dabei ist der Hang zum Optimismus äußerst wertvoll. Er hilft uns, schneller zu heilen. Er macht uns resilienter. Die Medien berichten oft von der berühmten posttraumatischen Belastungsstörung. Dabei kommt es viel häufiger zu posttraumatischem Wachstum. Die Betroffenen sind in der Lage, ihre schlechten Erinnerungen verblassen zu lassen und sich auf das Gute in der Gegenwart zu konzentrieren.
Wir Menschen sind also von Natur aus optimistisch. Und das ist gut so.
Schön zu wissen, dass wir tief im Herzen alle Optimisten sind. Aber wie bewahren wir uns die Positivität dann, wenn wir sie am dringendsten brauchen, in stressigen Momenten und schweren Krisen? Damit befassen wir uns im letzten Blink.
Blink Nummer 9. Krisenkrise.
Wo man hinguckt, ist Krise. Vor der Corona-Krise waren es vor allem Finanz- und sogenannte Flüchtlingskrisen oder Schlagzeilen von Terroranschlägen, Hackerangriffen und bedrohlichen Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz. Von der Klimakrise mag schon niemand mehr reden. Ganz im Ernst. Da verfällt doch selbst Pollyanna in Weltuntergangsstimmung. Aber bevor du jetzt panisch ein Survival-Training buchst, atmen wir einmal tief durch. Die Nachrichten spiegeln nämlich nicht zwangsläufig wider, wie es wirklich um die Welt bestellt ist. Die Medien haben sich in etwas hineingesteigert, was wir als Krisenkrise bezeichnen können. Sie kämpfen so erbittert um Klicks und Einschaltquoten, dass sie kleine und lösbare Bedrohungen zu apokalyptischen Krisen aufblasen. Und das versetzt die Menschen in einen Zustand permanenter Angst, der es umso schwerer macht, Prioritäten zu setzen und die wirklich dringenden Probleme zu lösen. Denn nur um das klarzustellen, ja, es gibt Probleme wie den eingangs erwähnten Klimawandel, die unserer dringenden Aufmerksamkeit bedürfen. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Welt kurz vor dem Kollaps steht. In Wirklichkeit entwickeln sich die Dinge seit geraumer Zeit zum Besseren. Die Lebenserwartung in ärmeren Ländern ist seit 1950 um unglaubliche 30 Jahre gestiegen. Die Zahl der Menschen in extremer Armut ging um 2/3 zurück und die Alphabetisierungsquote ist so hoch wie nie. Aber warum dann all die Krisenstimmung? Zum einen, weil wir dazu neigen, die schlechtesten Aspekte der Gegenwart mit den besten Aspekten der Vergangenheit zu messen. Diese Tendenz wird manchmal als Plattenladeneffekt bezeichnet. Wenn du das Radio anstellst, ertönt das ganze Potpourri der aktuellen Charts, egal wie gut oder schlecht die Lieder sind. Aber im Plattenladen stehen nur die großen und wichtigen Alben, an die wir uns auch Jahrzehnte später erinnern. Und unser Gedächtnis arbeitet nach demselben Prinzip. Es sortiert die schlechten Dinge aus. Darum wirkt die Vergangenheit irgendwie besser als die Gegenwart. Dazu kommt, dass sich das Gehirn nur langsam an neue Bedingungen anpasst. Die Teilnehmer einer Studie sollten aus einer langen Reihe von Bildern diejenigen auswählen, die wütende Gesichter zeigten. Die Reihe wurde mehrmals gezeigt und die Versuchsleiter reduzierten den Anteil der wütenden Gesichter. Aber die Probanden gaben dieselbe Anzahl an. Und warum? Weil sie die Definition von wütend nun auch auf neutralere Gesichtsausdrücke ausweiteten.
Wir halten fest, eigentlich steht es besser um die Welt, als wir oft denken.
Das führt natürlich zu der Frage, wie wir der Krisenkrise widerstehen. Beginne damit, den Medien mit mehr Skepsis zu begegnen. Nimm dir einen Augenblick, um Meldungen kritisch zu hinterfragen. Frage dich, wer davon profitieren könnte, dass ein Problem zur Krise stilisiert wird. Nimm Abstand, um die Dinge in Relation zu setzen. Dann kommt dir die Krise vielleicht gar nicht mehr so apokalyptisch vor.
Das waren unsere Blinks zum Buch »Die Macht des Schlechten« von Roy Baumeister und John Tierney. Kehren wir noch einmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Warum nimmt die Negativität so viel Raum in unserem Leben ein? Die einfache Antwort ist, dass das Schlechte oft schwerer wiegt als das Gute. Jahrzehnte sozialwissenschaftlicher Studien zeigen, dass wir Menschen von Natur aus optimistisch sind und uns mit großer Mühe auf die schönen Dinge konzentrieren. Aber negative Gedanken, Gefühle und Erlebnisse fallen schlichtweg überproportional ins Gewicht. Das wiederum führt dazu, dass wir uns am Schlechten aufhängen. Und was lernen wir daraus? Na, vor allem, dass wir uns die Dinge oft selber schwarz malen. Je besser wir verstehen, wo und wann wir uns von der Macht des Schlechten blenden lassen, desto besser können wir den Blick auf die positiven Dinge lenken. Denn in den meisten Fällen steht es besser um uns und die Welt, als wir zunächst denken. Wir hoffen, wir konnten dich ein Stück weit gegen die Macht des Schlechten wappnen. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.